Hi Tabea, du, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, aber ich war ja so ein richtiger Streber und habe mir immer so extrem viel Druck gemacht in der Schule und in der Uni. Und musste da tatsächlich gestern nochmal drüber nachdenken. Ich wollte mal fragen, ob du Lust hättest, da in der nächsten Podcast-Folge drüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das auch relativ viele Leute betrifft. Würde mich freuen.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Da sind wir wieder.
Hallo.
Hello.
Long time no see.
Long time no see.
Wir haben ja heute auch ein Thema, was ein bisschen anstrengend ist, weil es geht um Leistungsdruck. Also ich denke, wir können uns damit identifizieren. Und wir besprechen auch Prüfungsangst, effiziente Lernmethoden und ob es auch das Gegenteil von Prokrastinieren gibt.
Wie würde man sowas nennen?
Man nennt es Präkrastinieren.
Ah.
Ja.
I love that.
Da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Soll ich mal anfangen, wie Leistungsdruck entstehen kann?
Ich lass mich mal berieseln von dir, Tabea. Das ist
dann
gerade
dann kannst du noch mal eine Runde schlafen. Währenddessen, ja. Also, auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Gründe. Es kann durch die Erziehung entstehen, wenn zum Beispiel die Eltern dem Kind irgendwie Druck machen und dann das Kind irgendwie verinnerlicht, ja, ich muss Leistung bringen, damit ich gemocht werde, oder vielleicht auch Belohnungen versprochen werden. Und viel hängt auch mit dem Selbstbild zusammen, also Thema Perfektionismus kennen wir ja auch, dass da vielleicht so unbewusste Glaubenssätze drunter liegen, wie zum Beispiel, ja, ich bin nur wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Und es gibt aber auch kulturelle Unterschiede, also in manchen Kulturen geht es ja viel um, dass man noch mehr leistet und dass das einfach dort so verankert ist. Und wir haben auch wieder die sozialen Medien, dass man sich halt ständig vergleicht und das Gefühl hat, ich muss genauso viel leisten oder ich sehe das in meinem Umfeld oder das ist so der Arbeitsethos. Und deswegen können die Dinge natürlich auch zusammenkommen, aber gibt es da mehrere Gründe, wie so ein Leistungsdruck entstehen kann. Und ich würde mal unterteilen, weil es gibt einmal den intrinsischen und den extrinsischen Leistungsdruck.
Und also wo ist denn intrinsisch, der Unterschied?
Genau, so wie der Name schon sagt, ist von innen heraus. Das heißt, du hast so deine persönlichen Ziele, die du erreichen willst, oder du brennst für die Sache, die du machst. Du hast so einen inneren Antrieb und du setzt dich selbst unter Druck, weil du vielleicht auch sagst, ja, das ist meine Leidenschaft. Und du hast dann meistens auch so hohe Ansprüche an dich selbst. Es kann aber positiv sein, weil es ja zum persönlichen Wachstum beiträgt und auch zur Zufriedenheit führen kann, weil du willst ja auch den Erfolg haben. Aber natürlich ist da auch wieder so, wenn es ein gewisses Maß übersteigt, dann kann es wieder zu Stress und Angst führen. Und extrinsisch ist dann eben von außen gemacht, wie zum Beispiel die
Einwand Distress, wie ich gelernt habe.
Richtig. Sehr gut.
Er passt auf. Er passt auf.
Tatsächlich. Überraschend.
So, mich würde auch wundern, oder mich würde mal interessieren, ob die ZuhörerInnen da draußen auch die ehemaligen Podcast-Folgen hören und sich alles merken. Ne, wir machen am Ende dieser Journey auch mal eine Umfrage, eine kleine Ex.
Dann machen wir einen kleinen Test mit den Lernmethoden, die wir heute lernen.
Genau.
Richtig. Genau, und jedenfalls ist es durch äußere Faktoren wie zum Beispiel Wettbewerb oder Belohnungen oder Bestrafung, also zum Beispiel auch Geld ist ein Anreiz oder dass du weniger Geld bekommst. Und diese Art von Druck kann natürlich auch dazu motivieren, dass du mehr arbeitest und Ziele erreichen willst, aber kann auch da eben wieder zu Angst und Unzufriedenheit führen, vor allen Dingen, wenn du handeln musst, obwohl es gar nicht mit deinen Werten und deinen Interessen übereinstimmt. Und ich habe jetzt für beide Formen ein Beispiel rausgesucht, dass man es nochmal besser versteht. Also fürs Intrinsische ist zum Beispiel, ja, wenn du Künstler bist und du malst jetzt stundenlang an deinem Gemälde, weil du unbedingt dieses Meisterwerk schaffen willst, aber dich zwingt ja niemand von außen dazu. Du machst es gerne, weil du so diesen inneren Antrieb hast. Das Problem kann aber sein, wenn dieser Druck wächst, weil du so perfektionistisch bist und du willst es jetzt unbedingt erfüllen. Und dann kann das eben auch wieder zu Angst und Stress führen. So von wegen, ich erfülle vielleicht meine eigenen Erwartungen nicht. Und das Extrinsische ist, das habe ich auch früher öfter gesehen bei Schülern, die von ihren Eltern für eine gute Leistung belohnt werden, zum Beispiel mit Geld. Oder vielleicht sogar andersrum, ja, dann kriegst du Fernsehverbot und dann lernst du zwar auch und bist motiviert, aber du hast vielleicht ständig das Gefühl, ich darf keine Fehler machen oder du machst es aus so einem Pflichtgefühl heraus und nicht, weil es deinen eigenen Interessen entspricht.
Ich überlege natürlich schon die ganze Zeit, wie es mir damals ging in der Schulzeit und im Studium, aber was... Hast du damit auch Erfahrung, vor allem mit dieser Differenzierung? Gibt es irgendwie einen Aspekt, mit dem du dich mehr identifizieren kannst, intrinsisch oder extrinsisch?
Ja, ich glaube, es ist oft beides. Also zum Beispiel, ich mache viel mit Fotografie und habe ich ganz oft diesen Flow, manchmal nachts um drei, wo ich auch nichts mehr esse und total drin bin und das unbedingt machen will. Also das ist dann irgendwie was Positives. Aber ich kenne es dann auch, wenn ich eine gewisse To-Do-Liste habe oder irgendwas zum Beispiel daran noch perfektionieren will und dann klappt es nicht und dann bin ich unzufrieden. Und dann ist es eben diese intrinsische Motivation, aber extrinsisch auch zum Beispiel mit Social Media, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Und darin liegt ja auch die Gefahr, dass man das zum Beispiel über Likes oder allgemein über äußere Anerkennung ausmacht und es vielleicht manchmal gar nicht merkt.
Ja.
Also es ist so ein Mischmasch, aber auf jeden Fall auch bei dem Beispiel mit dem Künstler, das I can relate.
Voll.
Und du hast ja auch schon erzählt, dass du dir früher viel Druck gemacht hast. Also ist dir da auch zu was eingefallen?
Total. Also to be honest, ich würde mal sagen, so vor allem in der Schulzeit, ne, hatte ich nie irgendwie einen großen extrinsischen Leistungsdruck meiner Eltern oder so. Das war komplett aus der Gleichung raus. Meine Eltern waren beide grottenschlecht in der Schule. Dementsprechend hatten sie auch überhaupt gar keinen Anspruch, da irgendwas von mir zu verlangen. Aber ich war intrinsisch immer extrem motiviert und habe mir diesen Leistungsdruck aufgebaut. Natürlich auch irgendwo als Coping-Mechanism, wie ich jetzt auch über die letzten Jahre gelernt habe. Ich war ja nicht geoutet und wollte mich dann über was anderes identifizieren. Ich wollte immer so ein bisschen ablenken davon, wer ich bin, identity-wise oder sexuality-wise. Und wollte im Prinzip nicht das Label, das ist der Schwule, sondern das Label, das ist der Gute in der Schule, ne? Um halt von anderen Dingen abzulenken. Aber gleichzeitig, also manchmal ist es auch so, dass der intrinsische Leistungsdruck, so wie ich das erfahren habe, zu einem extrinsischen wird, weil man dieses Image ja auch irgendwo auferhalten muss. Ne? Und so ging es mir im Studium auch. Ich ging ins Studium rein und war der Gute. Und dementsprechend musst du natürlich auch, oder fällt es auch auf, wenn der Gute mal nicht gut ist. Und auch wenn der Ursprung eigentlich ein intrinsischer ist, wird es dann irgendwann oder entwickelt sich dann irgendwann auch zu einem Druck, der einem schon auch von dem Umfeld auferlegt wird, definitiv.
Ja, ich glaube auch, dass das sehr gut kombiniert werden kann oder dass die Übergänge da fließend sind. Hast du dann aber im Studium trotzdem manche Sachen auch gemacht, weil du es wirklich wolltest, zum Beispiel, weil du einfach den Lernstoff interessant fandest?
Ja, definitiv. Also ich habe dann irgendwie meinen Fokus darauf gelegt, was mir Spaß gemacht hat. Es gibt überall auch irgendwas, was man machen muss, weil es halt irgendwie eine Pflicht ist oder weil es einfach dazugehört. Und auch in den Bereichen, die mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht haben, war natürlich die Motivation da, gut zu sein, der Zahl wegen oder der Leistungserbringung wegen am Ende des Tages oder der Beurteilung so. Und nicht, weil du irgendwie dafür gebrannt hast.
Ja, das verstehe ich gut. Fällt gerade ein, irgendwann in der, ich glaube, 10. Klasse oder so, da mussten wir in Sport so eine Choreografie erfinden.
Ja.
Und dann so rumturnen. Und ich war früher im Turnen, also ich habe das schon immer total gern gemacht und dann auch immer extra noch geübt vorher. Und wir hatten dann irgendwie eine 1-2 und dann bin ich so hin und ich so, ja, wieso ist das jetzt keine 1? Und ich glaube, also ich erinnere mich, dass es da especially so angefangen hat, wo ich dann so war, okay. Und da weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern das gesund ist, weil es ja gut, wenn man irgendwas anstrebt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, chill mal. Ne? Und ich hatte einmal in Geschichte irgendwann eine 3 in der Klausur. Wahrscheinlich habe ich auch wieder nicht gelernt. Und ich dachte mir so, wieso? Weil ich hatte voll das gute Gefühl. Und ich war so aggro, ich bin dann einfach nach Hause gegangen im Nachmittagsunterricht. So zero Frustrationstoleranz.
Trotz, also, so, ich geh jetzt.
Ja, so, nee, dann halt nicht. Nee, ich war da irgendwie auch so disappointed. Ich konnte damit auch gar nicht umgehen. Also ja, es gibt so Momente. Aber ich finde, das kommt drauf an, weil wenn man sich dafür anstrengt, also da war halt mein Problem, dass ich das irgendwie fehl eingeschätzt hatte. Und dann habe ich das nicht erwartet. Und das ist was anderes, als wenn man weiß so, ach ja, da lerne ich jetzt zum Beispiel einfach, um zu bestehen.
Voll. Einfach abhaken. Ja, abhaken fiel mir tatsächlich echt ein bisschen schwer, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, bei mir hat es eine relativ starke Auswirkung auch gehabt, ne? Also meine, wie soll ich sagen, mein Umgang mit Stress hat sich ja dann in einer Anorexia nervosa geäußert. Dabei gibt es noch unterschiedliche gesundheitliche Auswirkungen. Also gibt es da irgendwelche Formen, die relativ typisch sind bei Leistungsdruck?
Ja, also es gibt natürlich wieder eine zahlreiche große Palette, aber man kann zum Beispiel darauf achten, ob man häufig Schlafprobleme bekommt in letzter Zeit oder sogar depressive Verstimmung, Konzentrationsprobleme, Magen-Darm-Probleme, Burnout erleben. Also ich glaube, da hattest du ja auch schon Bezug zu.
Ja, also meine Vergangenheit ist geprägt von Stress.
Ja, also wenn der Körper da sich rückmeldet, spätestens dann sollte man mal schauen, was ist da los. Also deswegen ist das Ganze auch nicht zu unterschätzen. Und es gab auch eine Umfrage von der Internationalen Universität. Mhm. Und da haben sie jetzt speziell auf Prüfungsangst gefragt, weil das geht ja auch mit Leistungsdruck einher. Mhm. Und fast 9 von 10 der Deutschen hatten schon einmal Prüfungsangst. Fast 2/3 davon während der Schule oder dem Studium. Und kaum jemand nimmt Hilfsangebote in Anspruch. Also obwohl die Auswirkungen von den Angstzuständen eben gravierend sein können. Und fast die Hälfte der Betroffenen fühlt sich mit ihrer Angst nicht ernst genommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und für mehr als die Hälfte sind zu hohe Selbstansprüche ein wesentlicher Grund für ihre Prüfungsangst. Also Sachen, die wir ja auch schon persönlich kennen.
Ich finde das so spannend, dass das so viele Menschen betrifft, aber trotzdem noch so unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Es ist wirklich crazy. An der Stelle auch vielleicht Riesendank, ohne schleimen zu wollen, an den Barmer Campus Coach, dass es solche Angebote wie unser glorreiches Format gibt, wo einfach mal drüber gesprochen wird, weil schon crazy.
Ja, voll, weil ich glaube, man hört dann so, ja, Leistungsdruck, Prüfungsangst, ja, okay. Also es klingt einfach nicht schlimm genug, weißt du, was ich meine? Als
ja,
wenn du jetzt zum Beispiel
Tabea,
Depression
ja
sagen.
Geschildert. Magen-Darm, also wirklich psychosomatische Topics, ne? Magen-Darm, aber auch Schlafstörungen, Burnout etc., das ist ja auch ein absolutes Buzzword. Nicht ohne Grund, weil die Auswirkungen einfach extrem schlimm sind. Und die Tatsache, dass die Auswirkungen oder dass es einen Punkt erreichen muss, in Anführungszeichen, wo es so schlimm wird, wo es aber gleichzeitig so viele Leute betrifft, ist schon auch vielleicht einfach ein gesellschaftliches Problem.
Absolut, absolut. Und ich möchte kurz eine Studie vorstellen, die hieß Choking Under Pressure and Working Memory Capacity, also das bedeutet Arbeitsgedächtnis. Und die haben eben untersucht, wie sich Leistungsdruck auf die kognitive Leistung auswirkt. Und das Ziel war eben, den zu untersuchen, inwiefern jetzt Leistungsdruck die Arbeitsgedächtniskapazität und die fluide Intelligenz beeinflusst. Und fluide Intelligenz ist sowas wie Schlussfolgern, Problem lösen. Dann haben sie eben Menschen mit hoher und niedriger Arbeitsgedächtniskapazität genommen und die sollten dann Aufgaben durchführen unter Druck, die eben sich auf dieses fluide Denken und das Gedächtnis beziehen. Und Personen mit hoher Arbeitsgedächtniskapazität zeigten unter Druck schlechtere Leistungen als ohne Druck. Also der Druck überlastete ihr Gedächtnis, wodurch ihre übliche hohe Leistung nachgelassen hat. oder wenn man es jetzt einfach sagt, wenn Menschen, die normalerweise gut mit komplexen Aufgaben umgehen können, unter Druck gesetzt werden, verschlechtert sich ihre Leistung, weil der Druck ihre Denkfähigkeit überfordert.
Und
kann man sich auch nochmal zu Gemüte führen.
Also first and foremost, thanks for translating that for me. Vor allem wirklich nach Tagen wie den letzten bin ich wirklich dankbar dafür, wenn man es mir nochmal so ein bisschen vorkaut.
Ja, es ist oft besser, wenn man es nochmal in verschiedenen Worten
ich lieb's, hört,
dann klingt es ein bisschen besser.
Es stimmt, wirklich, weil manchmal, wenn man zu viel gelernt hat oder sich wirklich zu viel Stress macht etc., man hat das Gefühl, man steht in so einer Wolke, oder ich habe das zumindest manchmal. Ich habe nicht mehr das Gefühl, auch wenn ich mehr investiere, dass ich vorankomme oder dass ich klarer werde, sondern ich habe tatsächlich eher das Gegenteil als Erfahrung, dass ich wie in so einer trüben Wolke stehe.
Aber du bist auch jemand, der oft kurzfristig gelernt hat, oder?
Irgendwann ja, aber früher nein. Früher habe ich wirklich langfristig versucht, mir über einen längeren Zeitraum den Lernstoff anzueignen, aber irgendwann funktionierte das halt nicht mehr, da musste ich priorisieren und da musste ich gewisse Dinge auch einfach sehr kurzfristig lernen.
Sehr relatable, glaub mir. Es gibt, ohne Witz, es gab Nächte, da habe ich gar nicht geschlafen und habe komplett durchgemacht. Die Präsentation, die ich vorher noch nicht hatte, die ganze Nacht durchgemacht, direkt hin als erste vorgetragen, innerlich tot. Und hat funktioniert. Empfehle ich nicht. Aber wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wenn man dann die Erfahrung macht, dass es auch noch funktioniert, man blöderweise auch noch da drin verstärkt wird. Aber ja, es ist natürlich nicht empfehlenswert. Also wir sind, wie ich das süße Wort jetzt gelernt habe, Prokrastinienchen.
Prokrastinienchen.
So
lieb's.
Und also Prüfungsangst haben wir jetzt ja kurz angeschnitten. Hattest du das auch?
Voll, total. Also tatsächlich, das war so ein bisschen die kurzfristige, wie soll ich sagen, Implikation meines Leistungsdrucks. Ich hatte ja, meine Anorexia nervosa hat sich tatsächlich primär direkt vor Prüfungen geäußert, dass ich mich halt auch immer wieder übergeben musste, etc. Es war auch tatsächlich akut so, dass ich ein Studium abbrechen musste, weil ich mich in einer Zeit befand, wo das dann einfach irgendwie Überhand genommen hat. Also ich hatte schon während der Schule, habe dann ein Studium angefangen. Es waren zu viele Veränderungen für mich gleichzeitig und vielleicht auch so ein bisschen, ich habe an Stabilität, wie soll ich sagen, es hat mir an Stabilität gemangelt. Und habe dann tatsächlich auch so ein bisschen als Maßnahme, weil auch die Frage vielleicht an dich gleich, wie du mit Prüfungsangst oder Leistungsdruck so richtig umgegangen bist. Ich habe dann ein Studium auch abgebrochen, habe nochmal eine Therapie angefangen, habe auch wirklich super viele Gespräche mit Eltern, Geschwistern, FreundInnen, DozentInnen etc. Wahrgenommen, weil genau, das halt einfach für mich nicht lösungsorientiert war, wie die Situation war.
Ja, auf jeden Fall gut, dass du da mehrere Sachen gemacht hast. Also es zeigt ja auch wieder, dass man da nicht das irgendwie so hinnehmen muss oder so denkt, ach, mein Problem ist nicht schlimm genug, wie wir es jetzt oben gehört haben, auch in der Umfrage, dass es von vielen nicht ernst genommen wird oder die Leute keine Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Also deswegen, dass du da mit einem Beispiel vorangehst. Und ja.
Vielleicht auch so ein bisschen apropos ernst nehmen. Ich habe auf Social Media mal meine Community gefragt, wie sie auch mit Leistungsdruck und Prüfungsangst etc. umgehen. Und ich fand es super spannend, weil ich einerseits natürlich sehr interessante Antworten bekommen habe, wie irgendwie striktere Arbeits- und Lernzeiten definieren und sich Auszeiten zu erlauben, also dieser typische Point of Decompressing, dann vielleicht auch loslassen, ne, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, sich vielleicht auch daran zu erinnern, dass man selber der eigene Maßstab ist. Ich glaube, hier haben wir auch nochmal in unserer Folge über Vergleiche gesprochen. Aber, und das finde ich einerseits, Disclaimer, Antworten aus Humor, ich finde auch andererseits bezeichnend, dass super viele Leute geantwortet haben mit running, also running away from my problems, crying, screaming, etc. Aber dass dieser Aspekt von wir gehen ja irgendwie kollektiv alle nicht sonderlich gut mit Stress um, das ist ja irgendwie offensichtlich allen bewusst und bekannt, gleichzeitig mit Humor entgegengebracht wird, aber so ein bisschen self-deprecating Humor.
Ja, ist ja auch ein Coping-Mechanismus, aber wie du sagst, ja. Jeder weiß eigentlich, was Stress für Auswirkungen hat, so wie Rauchen, aber was dagegen zu machen oder wie genau, außer ja, man soll sich Pausen nehmen, ist vielen nicht so bekannt oder man hört's und dann vergisst man es wieder oder es ist nicht so in den Alltag integriert, deswegen betonen wir das hier auch immer wieder, nicht nur eine Floskel.
An der Stelle vielleicht auch betonen, wir empfehlen das Rauchen nicht.
nee, habe ich das gerade so gesagt?
Es ist lediglich eine Maßnahme, wie manche Leute mit Stress umgehen, aber es ist keine gesunde Maßnahme.
Ach so, nee, ich meinte, dass man wie beim Rauchen weiß, dass es negative Auswirkungen hat. Mhm. Ach so, ja, aber natürlich manche nehmen es, ja, schuldig.
Ganz wichtig.
ja, so, wenn wir schon dabei sind, was kann man jetzt dagegen machen? Neben dem, was du angesprochen hast, was ich sehr gut fand, dass man sich selbst als Maßstab nimmt, halt auch wieder nicht mit zu hohen Ansprüchen an sich selbst, dass man nicht nur das Endergebnis lobt, sondern den Prozess und die Anstrengung. Also zum Beispiel sich nicht bewertet jetzt von der Endnote, die man in der Prüfung bekommt, sondern sich sagt, ja, ich habe die ganze Zeit da gelernt oder ich bin an dem Tag nicht ins Freibad, weil ich gelernt habe zum Beispiel. Oder krass, dass ich das jetzt in so einer kurzen Zeit geschafft habe. Also einfach, dass man den Weg mehr sieht und anerkennt, als nur auf dieses Endergebnis zu pochen.
Ja.
Dann hätte ich noch als Punkt Selbstreflexion inklusive negativer Glaubenssätze, also dass man das auch mal hinterfragt, was steckt dahinter, sowas wie, ich darf nicht versagen oder wenn ich eine schlechte Note habe, denken andere XY. Also, dass man das auch einfach mal hinterfragt, wieso muss ich da jetzt unbedingt alles hinkriegen? Also manchmal hat das auch tiefer gehende Wurzeln. Und ich sag's immer wieder, Achtsamkeit und Entspannung. Und das ist wirklich essentiell, weil wir ja schon gehört haben, dass dieser anhaltende Stress unter anderem zu Burnout, Depressionen führen kann. Also das kann wirklich richtig klinisch relevant werden. Und wenn man da diese Methoden früh in seinen Alltag integriert und sich wirklich mal drauf einlässt, natürlich ist nicht jede Methode was für jede Person, dann kann einem das wirklich bei diesem Entspannen helfen und mehr im Hier und Jetzt sein. Und natürlich ist es hilfreich, Therapie in Anspruch zu nehmen, wenn die Sache zu belastend wird. Also das ist ganz wichtig. Oder vorher kann man ja auch mal zur Beratung gehen, wie man besser seinen Alltag managen kann. Also da gibt es ja auch die Studierendenberatungen. Also eben mit dem Psychologen ist da auch eine gute Anlaufstelle. Aber wenn es dann wirklich sich auf den Alltag auswirkt und man merkt, okay, ich komme nicht mehr hinterher, dann sollte man da wirklich nicht zögern, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und absolut. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass du dann darüber gesprochen hast, professionell. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Nee, super spannend. Ich finde auch sehr interessant, dass man einfach mal so ein bisschen den Prozess mehr zu schätzen lernt. Ne? Und ich finde, Lernen, vor allem im Studium, gehört ja auch zu dem Prozess des Ganzen. Hast du irgendwelche Lerntipps, wie man sich diese Journey vielleicht schmackhafter gestalten kann?
Ja, ich habe ein paar Lerntipps rausgesucht, aber ich möchte erstmal eine Frage an dich stellen.
Okay.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, was für ein Lerntyp du bist? Okay. Also visuell, auditiv, mehr mit Bewegung lernen, also das Motorische, Haptische?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil ich eine Kombination aus visuell und auditiv bin. Und ich glaube, ich habe mich da auch entwickelt. Also früher beispielsweise in der Schule musste ich mit meiner Mutter immer zusammen lernen. Und sie hat mir im Prinzip den Lernstoff immer vorgelesen, weil ich ihn so gelernt habe. Und dann irgendwann habe ich sehr stark mit Diagrammen gearbeitet, also dass ich dann irgendwann visuell wurde.
Das war jetzt auch eine Fangfrage von mir, weil es diese Lerntypen gar nicht gibt. Also das ist so ein Mythos. Sorry, dass ich dich da jetzt habe ausführen lassen. Aber es war trotzdem gut, weil also man hat eben festgestellt, dass man am besten multimodal lernt. Das heißt, alle Sinne mit einbezieht.
Okay.
Und was du gerade besprochen hast, war ja im Prinzip das, also du hast es dir vorlesen lassen. Und dann hast du aber es auch angeschaut, also visuell gelernt. Und vielleicht hast du auch noch mit deiner Mutter drüber gesprochen. Das heißt, dann hast du es ja wieder, also hattest was Motorisches, weil du hast geredet. Dabei hast du dich ja auch wieder gehört. Also du hast alle Sinne im Prinzip mit eingezogen. Und so lernt halt jede Person mit am besten. Ich würde aber auch von mir sagen, dass ich visuell mir Sachen gut einprägen kann. Also ich sehe die dann irgendwie noch vor mir. Aber ja, diese Lerntypen, die manchmal noch in der Schule beigebracht werden, die sind tatsächlich, also nein.
Die Kombi ist es.
Das kann man mal lassen. Ne?
Klar.
Genau. Und deswegen ist es sehr hilfreich, dass man da verschiedene Methoden verwendet. Zum Beispiel eine Mindmap zeichnet, dann mit anderen Leuten spricht. Das ist sowieso immer gut, weil da verschiedene Sachen kombiniert werden. Und ich musste mal für den Aufnahmetest lernen, diese einzelnen Entwicklungsstadien von einem Baby, ab wann das knien kann, ab wann kann das sitzen, ab wann kann es laufen und so weiter. Und da habe ich mich dann in meiner Wohnung rumgerollt auf dem Boden, während ich mir diese Monate vorgesagt habe. Und dann ich so, okay, jetzt kann ich den Tisch halten, jetzt kann ich stehen. Ich dachte so, hoffentlich sieht mich jetzt niemand das. Nee. Aber das prägt sich dann auf jeden Fall ein. Also so kleine Sachen machen halt das Lernen auch angenehmer. Und ihr könnt auch gerne mal unten in den Shownotes gucken. Da haben wir nämlich einen Link reingepackt zu einem Video auf dem Barmer Campus Coach, wo eine Lerncoachin erklärt hat, wie man mit verschiedenen Methoden die verschiedenen Sinne ansprechen kann zum Lernen. Was ich auch auf Social Media oft gesehen habe zum Thema Lerntipps ist Active Recall und Spaced Repetition. Also die Namen sind einem vielleicht schon mal untergekommen, aber für die, die es nicht wissen, möchte ich das kurz erklären und auch den Hintergrund dazu, weil es hat wirklich, also als ich dann auch Studien darüber gelesen habe, war ich so, damn, okay, die ganze Zeit ineffizient gelernt. Also Active Recall ist ja eine Lernmethode, bei der man sich aktiv daran erinnert, was man gelernt hat, anstatt nur passiv Informationen aufzunehmen. Das heißt, man liest nicht einfach die ganze Zeit und hat dann das Gefühl, boah, jetzt habe ich voll krass was getan, sondern man ruft das Gelernte wieder ab. Das ist zwar aufwendiger, aber genau dann lernt das Gehirn, weil die Verbindungen sich vertiefen. Also indem man den Stoff immer wieder aus dem Gehirn rausholt, anstatt es ständig wieder reinzuhämmern. Und ein Beispiel davon ist Karteikarten, weil du ja die ganze Zeit aus dem Nichts die Antwort wieder herausholen musst. Oder man kann sich auch einfach alles aufschreiben, was man gerade gelernt hat. Alles einfach, was einem einfällt, auf ein weißes Blatt Papier. Das finde ich auch sehr hilfreich. Und das Ganze hängt auch mit Spaced Repetition zusammen. Aber zum Hintergrund möchte ich ganz kurz die Vergessenskurve von Ebbinghaus einbauen. Die besagt ja, dass wir circa nach 20 Minuten nach dem Lernen nur noch 60% von dem Gelernten abrufen können. Mhm. Und nach einer Stunde sind es dann nur noch 45%. Richtig bitter. Und 6 Tage nach dem Lernen ist es dann schon auf 23% geschrumpft.
Flop.
Also da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig. Ja. Und die Spaced Repetition soll sozusagen in diesen, wie soll ich sagen, also da, wo das Gelernte jetzt schrumpfen würde, piekt so diese Spaced Repetition rein und sagt so, hey, wir haben hier was gelernt und verbessert so die Erinnerung. Also Spaced Repetition ist eine Lerntechnik, bei der die Informationen über längere Zeiträume hinweg in zunehmenden Abständen wiederholt werden, im Spaced Repetition. Und das basiert auch auf der Erkenntnis, dass wir Informationen besser behalten, wenn wir sie in regelmäßigen, aber zunehmenden Abständen wiederholen, anstatt alles auf einmal zu lernen. Mhm. Also wie bei Vokabeln zum Beispiel, dass du nicht alles an einem Tag lernst, sondern du hast mehrere Tage und dann wiederholst du sie immer, eben so, dass diese Vergessenskurve nicht so gravierend eintreten kann.
Also das komplette Gegenteil von dem ich muss jetzt diesen gängigen Begriff nutzen, auch wenn ich ihn sehr unschön finde, aber Bulimie lernen.
Ja, wobei ich da auch sehr, sehr schuldig drin bin. Aber gerade eben fürs Langzeitgedächtnis ist natürlich das die perfekte Methode. Also wenn man sich jetzt Sachen markiert, ist jetzt auch nicht gesagt, so macht es nicht, weil es kann auch dabei helfen, den Stoff zu sortieren. Aber es ist halt nicht so effizient wie das aktive Lernen, ja, was halt eben auch, genau, und was eben auch anstrengender ist. Aber es gibt da verschiedene Formen. Also wie gesagt, Karteikarten ist natürlich das perfekte Ding dafür, aber auch, dass man es anderen einfach aus dem Gedächtnis raus erklärt oder sich selbst. Da hast du dann ja auch schon wieder mehrere Sachen und Sinne vereint. Also kann ich sehr empfehlen, dass man da die Lernmethode vielleicht ein bisschen anpasst, falls man es nicht schon tut oder zumindest jetzt den Hintergrund ein bisschen besser weiß, warum Karteikarten so eine gute Funktion haben. Hast du das auch genutzt?
Ja, ich habe definitiv, ich habe sehr viel mit Karteikarten gemacht. Ich habe auch sehr viel tatsächlich mit immer wieder runterschreiben gemacht. Also ich habe beispielsweise damals, ich hatte Bio im Abi und habe einmal mein gesamtes Biobuch abgeschrieben. Wow. Und hab's dann nochmal, ne, damit du im Prinzip, damit ich einmal alles hatte und hab dann nochmal alles in Karteikarten umformuliert, damit ich es in eigenen Worten nochmal umformuliert habe. Und hab dann mit diesen Karteikarten geübt und mich selber auch abgefragt. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich dir die Proteinbiosynthese und das endoplasmatische Retikulum auch nach, was sind's jetzt, 8 Jahren immer noch erklären kann.
Oh, this one. Ja, ja. Und wie heißt das andere?
Splicing, ne? Ist natürlich.
Selektive, klar. Permeabel, oder?
Was ist das? Semipermeable Membran.
Ja, wo das diffundiert.
Ja, genau.
Meine Handbewegung. Okay, you know what I mean. Sehr gut. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, der ganze Effort. Das ist bei dir hängen geblieben.
Es ist hängen geblieben. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob ich ihn namentlich nennen darf, aber mein Biolehrer, you know who you are.
Mega. Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel. Also ich mache das manchmal so, dass ich mir an den Spiegel schreibe. Also ich habe da extra so Stifte für und ich habe so einen Spiegelschrank. Und erstens ist es gut für die Übersicht. Zweitens hast du halt das alles einmal auswendig hingeschrieben und es ist einfach fancy, wenn es da steht und du kannst immer wieder hingucken oder auf ein Whiteboard schreiben und es dann danach wieder wegwischen, weil es ja auch nur darum geht, dass es aufgeschrieben ist, aus deinem Gedächtnis raus und jetzt da nicht immer wieder angeguckt werden muss. Und ansonsten telefoniere ich öfter auch mit meiner Mutter und erkläre ihr dann die Sachen und sie weiß auch immer noch dazu was. Und das bleibt mir dann auch sehr in Erinnerung. Und meistens laufe ich währenddessen durch die Wohnung und dann habe ich auch wieder das Motorische mit drin, also auch wieder mehrere Sinne.
Aber es klingt ja gerade irgendwie nicht so, als wärst du so ein Prokrastininchen.
Nee, es kommt drauf an. Also diese Sachen können auch so 2 Tage vorher stattfinden.
Ja, okay, weißt du? Alles klar.
Aber es kommt drauf an. Also zum Beispiel im Bachelor war es wirklich mega kurzfristig. Jetzt hat es sich wieder so ein bisschen eingeschlichen, aber oft war es dann auch jetzt im Master anders. Also auch aus einem eher unerfindlichen Grund wollte ich da unbedingt gute Noten. Oder hat mir da auch so einen Leistungsdruck gemacht und war dann auch dahinter, eine 1 zu haben. Ist nicht in jedem Fach, aber ja. Und deswegen auch da kommt es ein bisschen auf das Ziel an und wie sehr einen das Fach jetzt genau interessiert, ob es eher langfristig lernen ist oder kurzfristig. Aber ja, ist auf jeden Fall gut, wenn man so ein paar Strategien an der Hand hat.
Voll. Wie würdest du sagen, kombattiert man Prokrastination?
Also wir haben es ja mal ganz kurz irgendwann angesprochen mit dieser 3-2-1-Regel. Runterzählen und dann auf 1 einfach machen. Finde ich ganz gut. Oder so Riesen-To-Do-List, also ich habe immer so Master-To-Do-List, nenne ich das. Die hängen dann irgendwo an der Türe. Und dann kann ich immer, wenn ich vorbeigehe, so, das könnte man noch schnell machen und halt dann einfach Erfolgserlebnis, dass man kleinere Sachen abgehakt hat, so Müll runterbringen oder so.
Lustig. Weil ich mach's, also ich erwische mich dabei, dass ich das Große oder das Wichtige dann so ein bisschen aufschiebe, indem ich ganz viele kleine Sachen mache und mich dadurch halt so ein bisschen sorry, befriedige ist das falsche Wort, aber you know what I mean. Ich habe nämlich irgendwann angefangen, Eat the Frog, also dass ich dann halt einfach das Wichtigste oder das, was ich am wenigsten gerne machen möchte an dem Tag, dass ich das halt zuerst mache. Aber jetzt würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was Präkrastinieren ist.
Ja, Präkrastinieren ist also das Gegenteil. Das heißt, du willst Sachen die ganze Zeit richtig schnell erledigen und sofort machen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal gut und produktiv an, ist aber nicht wirklich so, weil das zu einem sehr hohen Stresslevel auch führen kann, weil du immer das Gefühl hast, ich muss jetzt alles machen und du die Prioritäten dabei auch vernachlässigst, weil du einfach abhackst, was auch immer dir entgegenkommt und du dadurch vielleicht auch Aufgaben von anderen übernimmst, weil du sagst, ja, ich habe das schon erledigt, ich würde noch die Zusatzaufgabe machen, ja, ich bin noch frei für die Überstunde und dabei auch nicht auf dich achtest, weil du eben immer diesen Drang hast, ich muss alles machen und alles sofort und möglichst noch vor der Deadline und dir dabei ständig so einen Stress machst und das auch dazu führen kann, dass du oberflächlich arbeitest, weil du ja nicht dir die Zeit nimmst und sagst, okay, bis da und dahin kann ich das in Ruhe machen, sondern so schnell wie möglich. Und das kann dann genauso wieder zu psychischen Erkrankungen führen wie Prokrastinieren. Mhm.
Verstehe. Kann ich mich auch mit identifizieren? Eieieiei.
Beide Extreme, ja. Aber ich finde es ganz spannend, weil Präkrastinieren habe ich jetzt mal nicht so oft gehört.
Mhm. Ja, doch.
Und noch bezogen auf Prüfungsangst, ich hätte hier noch eine Umformulierung. Also zum Beispiel statt dem negativen Satz, ich muss mich zum Lernen zwingen, könntest du es umwandeln in ich habe ein klares Ziel, das ich erreichen will und das Lernen bringt mich dorthin. Also ein Umstrukturieren.
Um vielleicht auch der Prokrastination so ein bisschen entgegenzuwirken, um das auch einfach schmackhafter zu gestalten.
Genau. Und dass man zum Beispiel so eine kleine Veränderung, die man auch ganz gerne in der Therapie einsetzt, ist anstatt ich muss lernen, ich will lernen. Beziehungsweise mir wurde mal gesagt, ich darf. Und ich finde, ich darf ist irgendwie besser, als ich will. Weil dürfen hat sowas von einem Privileg. Und will, denkt man vielleicht so, ja, als ob. Jetzt belüge ich mich selbst.
Ich finde auch, ich will nicht immer alles. Ich will gewisse Dinge auch einfach wirklich überhaupt gar nicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich es darf.
True.
Ja, weil darf ist ja, oder Privileg ist ja vielleicht ein langanhaltenderer Zustand, ne? Das ist einfach, it's a given, das ist eine Gegebenheit. Und ich will, nee, Freundin, ich will nicht immer, aber ich darf. Ja. Ich darf trotzdem. Und ich glaube, wenn man darf, dann will man vielleicht auch mehr.
Ein Tipp noch, um die Prüfungsangst zu reduzieren, ist, dass man vorher die Situation simuliert. Also, dass man einen Probetest macht und sich dieselbe Zeit vornimmt. Zum Beispiel, jetzt habe ich 45 Minuten und dann stelle ich mir einen Timer und ich nehme zum Beispiel eine Altfragenklausur und gehe das Ganze mal durch, damit man einfach lernt, mit diesem Zeitdruck auch ein bisschen besser umzugehen.
Roleplaying with Prüfungssituationen.
That sounds kind of sexy.
Tabea, jetzt mal short and simple. Lernen und Leistungsdruck im Studium. Was kann ich da machen?
Um den Leistungsdruck im Studium zu reduzieren, ist es hilfreich, an negativen Überzeugungen zu arbeiten, also zum Beispiel auch mit einem Psychologen. Entspannungstechniken wie Atemübungen oder Meditation, die helfen, zur Ruhe zu kommen. Und zusätzlich sollte unterschieden werden, ob der Stress jetzt motivierend und produktiv ist oder problematisch, da Leistungsdruck eben gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Und anstatt nur im Buch zu markieren, solltet ihr auch aktive Lernmethoden anschauen. Auf dem Barmer Campus Coach findet ihr außerdem in der Lernmethoden-Kollektion oder der Prüfungsphase-Kollektion weitere nützliche Beiträge über Lernmethoden, Prüfungsangst und vieles mehr. Die Links packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Na dann, ab in die Shownotes. Und ab in die Sonne mit dir. Tabea, es war mir wieder ein Fest. Mit SPF, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag, auch im Schatten auftragen.
Auch im Schatten. Jeden Tag, überall, mindestens 50. Let's go. Ganz,
von
ganz,
Mental
ganz
Health zu Skincare.
Gewesen. Genau. Ich auch noch als Skincare-Experte. Ganz lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Bis dann. Tschüssi, Müsli.
Tschüss, oder?
Das war Studium und Mental Health. ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.